Ost-West-Radio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung Ost-West-Radio. Heimat hier und anderswo im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Na, haben Sie Ihren Sommer schon geplant? Am Sonntag, dem 21. Juni, ist schließlich Sommeranfang. Und am Montag, dem 29. Juni, beginnen die Sommerferien. Und am Mittwoch, dem 24. Juni, ist Johanni, Ende der Spargelsaison.
Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Ich will dir gegenüberstehen. Viel zu lang war die Zeit. Ich sag nur hello again. Ein Jahr lang war ich ohne dich. Ich brauchte diese Zeit für mich. Kann sein, dass ich ein anderer bin als der, der damals von dir ging. Ich gehe die Straße lang wie immer. Da ist noch Licht in deinem Zimmer. Ich weiß, du wirst mich nicht viel fragen, wie damals werde ich einmal sagen. Hello. Sag einfach hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Dort, wo alles begann. Oh, hello again. Dort am Fluss, wo die Bäume stehen, will ich dir in die Augen sehen. Ob ich da bleiben kann. Noch ein paar Stufen bis zur Tür. Ich spür ein wenig Angst in mir. Wie kann ich nur so sicher sein? Vielleicht lebst du nicht mehr allein. Ich würde gern für immer bleiben. Das kann ich nicht allein entscheiden. Vielleicht wird uns noch viel verbinden. Vielleicht musst du es zu mir finden. Hello again. Ich sag einfach hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Dort, wo alles begann. Oh, hello again. Dort am Fluss, wo die Bäume stehen, will ich dir hin die Augen sehen, ob ich da bleiben kann.
So, jetzt erstmal kurzen Blick zurück. Am Freitag, dem 8. Mai, gedachte man natürlich des Kriegsendes 1945, also vor 70 Jahren. Die Kulturreferentin des Westpreußischen Landesmuseums, bis zum letzten Jahr noch in Münster-Wolbeck ansässig und jetzt in unserem Nachbarort Warendorf, also die dortige Kulturreferentin Magdalena Oxford, hat Münsteraner und Schüler des Warendorfer Gymnasiums Laurentianum zu einem Workshop eingeladen. Thema war zwei unterschiedliche Nachbarn, Deutsche und Polen. Magdalena Oxford begann.
Neben ökonomischen Beziehungen und regionaler Nachbarschaft verbindet Deutschland und Polen vor allem auch eine Jahrhunderte gemeinsame gemeinsame Geschichte. Die Wahrnehmung der wechselseitigen Beziehungen war zuletzt über Jahrzehnte vor allem durch die schmerzhaften Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges geprägt. Doch spätestens seit den Freundschaftsverträgen von 1991 hat sich das Verhältnis zu unseren östlichen Nachbarn stark zum Positiven gewandelt und tut es auch weiterhin. Heute ist eine konstruktive Zusammenarbeit beider Länder in den Vordergrund gerückt, wirtschaftlich, politisch und menschlich, als Nachbar, die sich den Tag für Tag besser kennenlernen. So, jetzt komme ich zur Geschichte, fange ich an. In der Geschichte hat Polen als Nachbar mehrerer deutscher Staatsgebiete die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Im Mittelalter gab es einige Kriege, die vor allem gegen den Deutschen Orden, dessen Gebiete später als Herzogtum Preußens polnisches Landgebiet wurden. Der Deutsche Orden, auch Deutsch-Ritterorden, Deutsch-Herrenorden oder Kreuzritterorden, ist ein 1190 während der Belagerung von Akko im Verlauf des dritten Kreuzzuges von Bremer und Lübecker Kaufleuten gegründeter Orden, der zunächst ein Feldspital mit pflegekranker Pilger und verwundeter Kreuzfahrer sich beschäftigte. Die Ordensbrüder übernahmen dann in Jerusalem ein deutsches Haus mit einer Marienkapelle, das bereits 1127 bestand, daher die Benennung der Brüder vom deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem. Folgend Papst Clemens III. Gewährte am 6. Februar 1191 der neuen Brüderschaft seinen Schutz. Dieser Tag wird bis heute als Gründungsfest der Ordens gefeiert. Im Jahr 1199 wurde die Brüderschaft in einen geistlichen Ritterorden mit Sitz im Akko umgewandelt. Das Ordenszeichen war das schwarze Kreuz auf einem weißen Mantel. Ein Beispiel folgt ja auch später. Neben den Templern und Johannitern war der Deutsche Orden der dritte der großen mittelalterlichen Ritterorden, die während der Kreuzzüge gegründet wurden. Das Zentrum der Aktivitäten des Ordens verlagerte sich bereits im 13. Jahrhundert. Und zwar vom Heiligen Land kamen sie nach Baltikum. Hier haben wir Baltiksee, also Ostsee. Genau, als Baltikum. 1226 bat Herzog Konrad von Masowien den Deutschen Orden unter seiner Hochmeister Hermann von Salza um Hilfe gegen die heidischen Prussen und überließ ihm dafür das Kömmerland rund um das heutige Helmno. Und ja, genau, das ist in Westpreußen. Schon 1223 war das Grundgesetz für das Ordensgebiet der Kummer Handfeste erlassen worden, die in ihren Grundzügen bis 1794 in Westpreußen und sogar bis 1857 in Danzig in Geltung war. Kaiser Friedrich II. Ermächtigte den Orden 1226 zudem in dem Goldglobule von Rimini, das heidische Gebiet im Norden zu erobern, die Bewohner zu bekehren und selbst die Herrschaft in den eroberten Gebieten auszuüben. Damit waren die Grundlage für den Deutschen Ordensstaat geschaffen.
Der Deutsche Orden, in Venedig zur Zeit der Kreuzzüge gegründet, verlegte 1301 seinen Sitz von Venedig nach Westpreußen und baute dort die Marienburg. Er errichtete im Abstand von 30 Kilometern Schutzburgen und gründete im westpreußischen Umland 1000 Städte.
1308 erwarb er Pomerelen mit Danzig, später Estland, Gotland, Neumark. Er dehnte sich sehr, sehr, sehr viel aus und verlegte dann anschließend 1309 seinen Ordenssitz des Hochmeisters von Venedig nach Marienburg. Und natürlich entwickelte er auch eine bedeutsame Wirtschaftsmacht in dem Ostseeraum. Das, was man ja oft vergisst zu sagen, vor allem bei polnischen Beiträgen, dass der Deutsche Orden, das ist ja jetzt das verlegte Sitz aus Venedig, heute Marienburg, die größte Festung der Welt. 40 Fußballfelder sind das, so in den gesamten Maßen, kann man sich so als Maßauge vorstellen. Derjenige, den ich war, dass der Deutsche Orden nicht nur dafür da war, dass er die später, warum es zu Konflikten gab, sehr streng umfasst hat. Das heißt, man gab den Infrastruktur, den armen Bauern und armen Leuten, forderte aber vor denen natürlich Geld oder Abgaben. Und das vielleicht auch mal zu viel, vielleicht zu wenig, das kann ich jetzt hier nicht beurteilen. Auf jeden Fall, das gefiel den armen Leuten nicht, dann gefiel den reichen Leuten nicht, die in Grenzgebieten ja auch wahrscheinlich darunter gelitten haben. Und natürlich die Konflikte wurden dann immer größer. Aber der Deutsche Orden errichtete in Westpreußen und im Umland 1000 Städte und baute ja auch die Infrastruktur aus. Das ist das, was in den Vorträgen sehr oft fehlt. Das heißt, sie nahmen nicht nur, vor allem gaben sie zuerst und dann förderten sie.
Nachdem die Christianisierung des Gebietes abgeschlossen war, geriet der Deutsche Orden in Konflikt mit den Bürgern, unter anderem wegen der Abgaben, die sie an den Orden leisten mussten. Weiterhin kam es zu Missstimmungen mit dem Nachbarland Polen, das in Personalunion mit Litauen verbunden war. 1410 unterlag der Deutsche Orden bei Tannenberg in Ostpreußen dem polnisch-litauischen Heer. Es kam zum ersten und 1466 zum zweiten Thurner Friedensschluss, wobei der Orden Pomerellen, das ist eine sich über südöstliche Teile der Ostseeküste erstreckende historische Landschaft an der Weichselmündung, Danzig, Elbing, Thurn, Marienburg, das Kulmer Land und das Ermland an Polen abtreten und die Oberhoheit des polnischen Königs über das westliche ostpreußische Ordensland anerkennen musste.
Ich sehe Schatten!
der Folgezeit kam es zu einem wechselhaften Verhältnis zwischen Polen und Deutschen, ebenso zwischen Polen und seinem nordöstlichen Nachbarn Russland. Dort kam es um 1700 zu Kampfhandlungen. Dem russisch-polnischen Krieg folgten im 18. Jahrhundert die drei Teilungen Polens. Das war in aller Kürze die frühe Geschichte der Nachbarländer Deutschland und Polen. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges ist uns eher geläufig. Am 1. September 1939 gab das deutsche Schulschiff, die Schleswig-Holstein, die ersten Schüsse auf die in der Danziger Bucht liegende Halbinsel Westerplatte ab, die nach dem Ersten Weltkrieg Polen zugesprochen worden war und auf der Polen unberechtigterweise einen Bunker mit einem Munitionsdepot errichtet hatte.
Das Quecksilber fällt, die Zeichen stehen auf Sturm. Nur blödes Kichern und Keifen vom Kommandoturm. Und ein dumpfes Mahnen grollt aus der Maschine. Und Rollen und Stampfen und schwere See. Die Bordkapelle spielt Humba, Tätere. Und ein irres Lachen dringt aus der Latrine. Die Ladung ist faul, die Papiere fingiert. Die Lenzbomben leck und die Schotten blockiert. Die Luken weit offen und alle Alarmglocken läuten. Die Seen schlagen mannshoch in den Laderaum und Elmsfeuer züngeln vom Ladebaum. Doch keiner an Bord vermag die Zeichen zu deuten. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klappautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Am Horizont wird erleuchten die Zeichen der Zeit. Niedertracht und Raffsucht und Eitelkeit. Auf der Brücke tummeln sich Tölpel und Einfallspinsel. Im Trüben fischt der scharf gezahnte Hai, bringt seinen Fang ins Trockene an der Steuer vorbei, auf die Sandbank bei der wohlbekannten Schatzinsel. Die anderen Zuhälter und Geldwäscher, die warten schon. Bordellkönig, Spielautomatenbaron. Im hellen Licht, niemand muss sich im Dunkeln rumdrücken. In der Bananenrepublik, wo selbst der Präsident die Scham verloren hat und keine Skrupel kennt, sich mit dem Steuerdieb im Gefolge zu schmücken. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klappautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Man hat sich glatt gemacht, man hat sich arrangiert, all die hohen Ideale sind havariert und der große Rebell, der nicht müd wurde zu streiten, mutiert zu einem servilen Giftchen-Gnom und singt lammfromm vor dem schlimmen alten Mann in Rom seine Lieder, für wahres ändern sich die Zeiten. Einst junge Wilde sind gefügig, fromm und zahm, gekauft, narkotisiert und flügellahm, tauschen Samtpfötchen für die einst so scharfen Klauen. Und eitle Kreise präsentieren sich keck mit immer viel zu jungen Frauen auf dem Oberdeck, die ihre schlaffen Glieder wärmen und ihnen das Essen vorkauen. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klappautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
Infolge der Abmachungen der Alliierten Kriegskonferenzen schrumpfte das Staatsgebiet Polens von 388.000 auf 312.000 Quadratkilometer. Als Entschädigung für die verlorenen Ostgebiete hatte Polen ehemals preußische Gebiete im Nordosten und Westen erhalten, die nun ein Drittel des Territoriums ausmachten. Hier haben wir die Jalta-Konferenz, bei der ja auch die Grenzverschiebung beschlossen wurde. Der Staat, der im Osten fast die Hälfte des Territoriums von 39 verloren hat, also hat sich halbiert, also was früher war, wurde Hälfte abgetrennt, bekam damit auch ein Drittel des neuen Territoriums dazu, was heute Polen ausmacht. Und zwar ein Territorium, was nie polnisch war. Damit wurden ja auch die Ländereien in hunderte von Kilometern in Richtung Westen verschoben. In den ersten Nachkriegsjahren sind nach sicher, und hier wirklich sicher, viel zu niedrig kalkulierten offiziellen polnischen Angaben, denen zufolge 3,5 Millionen Deutsche zwangsausgesiedelt, also vertrieben worden.
Und weiter, Magdalena Oxford.
Da haben sich hier vor Ort die Menschen, die vertrieben wurden, organisiert in die Verbände nach den gleichen Traditionen und Kulturen, auch Ortschaften, wo sie herkamen, haben angefangen, die Geschichte aufzuschreiben und sich zu organisieren und auch politischen Einfluss auszuüben. Polnische Grenze wurde seitens BRD nicht anerkannt. Die haben hier die Charta der deutschen Vertriebenen. Die wurde 1950 unterschrieben.
Die Kulturreferentin konnte anhand von Bildern historische Fakten deutlich machen.
Wir haben aber hier das wunderbare Bild von Willy Brandt, als er dann den Kniefall in Warschau gemacht hat von dem Denkmal der Opfer von Nationalsozialismus. Und bei diesem Akt hat keine polnische Zeitung auf der ersten Seite das abgebildet. Es war natürlich auch ein Politikum. Das wollten sie nicht. Sie lebten in einem anderen System und das ging gar nicht, dass der deutsche Bundeskanzler so ein Entgegenkommen macht, dass er das würdig und ehrt und, ja, sagen wir, bereut, in Opfern eine Ehre macht. Das war vom System her, vom kommunistischen System her, ungewollt, aber Polen haben das gemerkt.
Und zum Schluss?
Das Ganze hatte erstmal ein Ende, als diese Gewerkschaft in Polen von dem Papst tatsächlich politisch unterstützt auf die Barrikaden gegangen ist. Und der Ausnahmezustand in Polen, und da bin ich wieder ja mal immer wieder die Person, die den polnischen Kollegen das in die Bewusstsein wiederbringt, weil sie sprechen immer, ja, wir haben geschichtlich gesehen immer Angst von den polnischen Teilungen, von dem Zweiten Weltkrieg. Er sagte, erinnert euch aber an die guten Sachen, und zwar an die Aktion, als in Polen tatsächlich sogar Toilettenpapier war zugeteilt. Man hatte solche Bons bekommen und auf die waren Bonbons, Zucker, Waschpulver, Toilettenpapier, Seife, grundlegende Sachen, die gab es nicht. Das heißt, man konnte sich nicht wirklich waschen, man konnte auch nicht wirklich auf die Toilette gehen. Und dann kommen wir zur Geschichte von der Bundesrepublik Deutschland. Massive, wirklich Konvois, das heißt ein Lastwagen nach dem anderen, fuhren Richtung Polen mit Produkten, die die Polen unterstützen sollten. Und wenn ich das dann sage, da werden alle blass, tatsächlich. Es gibt keinen Polen, der damals lebte und sich daran nicht erinnern kann. Und das war überragend. Über Jahrhunderte hat keiner Polen seine Hilfestellung geleistet, wie in diesem Moment der Verzweiflung tatsächlich Leuten, die kurz davon standen, wir werden erschossen, wir werden wieder nach Sibirien verschickt und die Familien leideten, die Väter kamen nachts nicht mehr nach Hause von der Arbeit und wenn man auf den Friedhof ging, gab es plötzlich Birkenkreuze von Unbekannten, die verschwunden waren. Und das hat man tagtäglich auch in Polen zu spüren bekommen. Man musste um 18 Uhr zu Hause sein, ansonsten dürfte man ja einen Ausweis sich besorgen, warum man da draußen auf der Straße läuft. Solche Zeiten gab es. Und da gab es keinen anderen als Bundesrepublik Deutschland, also hier die Hilfskonvois, die in Polen damals geholfen haben.
Der vorläufige positive Schluss der deutsch-polnischen Nachbarschaftsgeschichte war 1990 der Vertrag zwischen den beiden Ländern über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Und jetzt ein Beitrag nicht nur für Puppenmütter. Vor nicht allzu langer Zeit lief im Fernsehen ein Film über die Breslauerin Katharina Simon. Wie? Nie gehört? Nee, kann ich verstehen. Eigentlich ist sie bekannter unter dem Namen Käthe Kruse. Ja, Käthe Kruse. Käthe Kruse, die Puppenmacherin. Sie wurde als uneheliche Tochter der Näherin Christiane Simon am 17. September 1883 in Breslau geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Nach dem Mittelschulabschluss nahm sie Schauspielunterricht und spielte recht erfolgreich in Berlin, Warschau und Moskau. In Berlin lernte sie 1902 den Bildhauer und Bühnenbildner Max Kruse kennen und lieben.
Liebe Käthe, ich hoffe, dass es deiner Mutter bald wieder besser geht. Ich leg dir Geld für Medizin und Lebensmittel bei. Die Auftragslage ist schlecht. Ich hoffe, dass ich dir bald mehr schicken kann. Wie du mich gebeten hast, habe ich nach einer Puppe für Maria gesucht. Ohne Erfolg. Alle Puppen, die ich gesehen habe, sind steif, kalt und aus zerbrechlichem Porzellan gefertigt. Wie soll ein Kind diese scheußigen Dinger hier lieben? Am besten machst du selber eine. Eine bessere Gelegenheit, dich künstlerisch zu betätigen, kannst du nicht bekommen. In Liebe, Max.
Und?
Schau mal. Oh, ist die schön.
Ist ja unglaublich.
Wie heißt die denn bei mir?
Was soll die Puppe denn kosten?
Wollen wir spielen?
Die gehört meiner Tochter. Aber ich kann Ihnen gerne eine machen. Ich nehme am besten gleich drei. Sonst gibt's noch Ärger mit den Geschwistern. Und? Was soll sie kosten? Sind 3 Franken zu viel? 9 Franken zusammen. Ist ein guter Preis. Ich brauche sie zu Maschas Geburtstag. In 2 Wochen. Schön.
David, stell dir vor, jemand wollte Marias Puppe kaufen. Ich habe 3 Vorbestellungen. Ich habe geschlagen, 9 Franken verdient. 9 Franken.
Ist ja großartig.
Käthe bekommt 2 Töchter von ihm und als die Ältere sich eine Puppe wünscht, beauftragt sie Max in Berlin, eine Puppe zu besorgen. Sie ist in der Zwischenzeit in die Toskana gezogen, um zu malen. Max Kruse wird so zitiert: Ich kauf euch keine Puppen. Ich find sie scheißlich. Macht euch selber welche. So begann sie, für ihre eigenen Töchter Puppen zu basteln. Zwischenzeitlich stirbt ihre Mutter, sie bekommt ihre 4. Tochter und heiratet Max Kruse. 1910 hat sie die Möglichkeit, im Berliner Warenhaus von Hermann Tietz ihre Puppen auszustellen.
Die diesjährige Tietz-Ausstellung bringt uns eine gänzlich neue Art von Puppen. Käthe Kruse hat das Kind fürs Kind erfunden. Ihre Puppen sind anders als alle bisherigen Puppen. Käthe Kruse-Puppen sind die Sensation der Ausstellung, das Ei des Kolumbus.
Und die BZ am Mittag schreibt: Von dieser Puppe, die so viel Rührendes und Menschliches hat, stehen Erwachsene und Kinder, Künstler und Laien gleichermaßen voll Bewunderung. Käthe, es scheint fast so, als seist du über Nacht mit deinen Puppen berühmt geworden.
Herstellerfirmen interessieren sich für ihre Puppen. Sie lehnt die Angebote ab. Sie will ihren eigenen Stil nicht verwässern lassen. Sie fertigt Puppen, die ihren eigenen Kindern nachempfunden waren. Die Natürlichkeit der kleinen Geschöpfe macht Käthe Kruse bekannt und berühmt. Ihre Puppen sind weich, schmiegsam und lebensecht.
Also, ich habe alle Verträge geprüft. Der Pachtvertrag läuft auf solide 10 Jahre. Die Verträge mit Lieferanten und Arbeiterinnen sind allesamt korrekt. Das bedeutet, die Käthe Kruse Puppenmanufaktur kann eröffnet werden. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt ein eigenständiger Unternehmer.
Sie bekommt den 1. Preis auf der Weltausstellung in Genf und wird zur berühmtesten Frau Deutschlands. Familie Kruse zog 1912 von Berlin nach Bad Kösen, wo man heute im Käthe-Kruse-Museum neben den bekannten Puppentypen auch einige Raritäten und Unikate wie Schlenkerchen, Sternschnuppchen, Sandbaby oder Bambino sehen kann. Eine kleine private Bemerkung. Als ich 2011 auf meiner Wanderung von Westfalen nach Schlesien war, kamen wir über Bad Kösen, wo ich mir natürlich die Ausstellung von Käthe Kruse ansah. Also wir sind jetzt in der Puppenwelt der Käthe Kruse und hier sind Fotos mit Untertexten. Käthe Kruse sagt, meine Puppen sind entstanden, weil mein Mann, der bekannte Bildhauer Max Kruse aus Berlin, meinen Kindern keine Puppen kaufen wollte. Künstler haben kritische Augen. Und er sagte, nee, macht euch selber welche. Da habe ich angefangen mit einer Kartoffel, die ich in ein Handtuch band. Das war der Kopf und die vier Zipfel waren die Arme und Beine. Und den Körper füllte ich mit warmem Sand. Das war eine herrliche Puppe für mein Mimmerle. Schwer und weich und warm wie ein Babykörper. Sie war glücklich. Und auf diesem Wege bin ich geblieben, dass eine Puppe warm und weich sein müsse und auch ein gewisses Gewicht haben müsse, um dem Kind das Gefühl zu geben, ein Kind im Arm zu haben. Ich glaubte, dass es nicht auf verstellbare Gelenke und mechanische Möglichkeiten ankäme, sondern darauf, dass die Puppe sich richtig anfühlen müsse, vor allem. Denn Gefühl kommt vom Anfühlen. Und alles, was wir zärtlich lieben, fühlte sich zärtlich an. Unsere Hand beglückend ausfüllend. Deshalb spielt für die Wahl der richtigen Puppe für ein Kind sein Alter eine große Rolle. Eine für seine Händchen zu große Puppe zum Beispiel wird ihm die zärtlichen mütterlichen Gefühle nicht erwecken. So, das war der Anfang meiner Reportage am Dienstag, den 2. August 2011. Und Herr Kober, haben wir auch eine Käthe-Kruse-Straße in Münster? Nein? Schade. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Wir haben ja genug Breslauer in Münster. Und jetzt vielleicht noch zum Abschluss vom Tag der Pommern am 17. Mai ein Lied im pommerscher Mundart, gesungen vom Chor der Dansdel Salzkotten. Und mit diesem musikalischen Ausklang beenden wir heute unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Mit von der Partie waren Lukas Wünnemann in der Technik und Roswitha Möller am Mikrofon. Unsere nächste Sendung Ost-West-Radio können Sie wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 5. Juli, um 19.05 Uhr im Bürgerfunk auf Antenne Münster hören. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Wir waren zwei hammerkrasse Typen. Zwei, wie es die nur einmal gab. Früher waren wir doch unsterblich. Heute stehst du mit einem Bein im Grab. Die Welt da draußen macht dich fertig. Und du sagst, du hast genug. Ey amigo, guck nach vorn. Denk an unseren alten Spruch. Nimm dir das Leben und lass es nicht mehr los, denn alles, was du hast, ist dieses eine bloß. Nimm dir das Leben und gib's nie wieder her, denn wenn man es mal braucht, ist so schwer. Wir sind doch keine Automaten, wir sind ein Wunder, du und ich. Lass die anderen weiter hetzen, weiter hetzen. Wir nicht, wir streunen locker durch die Gegend. Mal sehen, wohin es uns so bringt. Und mit Whisky rauer Stimme. Ey, hör mal, was dein Freund dir singt. das Leben und lass es nicht mehr los. Greif's dir mit beiden Händen, mach's wieder stark und groß.
Findet man's so schwer.